Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Vom Konstrukteur innerhalb von 11 Monaten auf 33 Einheiten. Wie Leo das Ganze geschafft hat, das erfahren wir heute in unserer neuen Podcast-Folge und ich freue mich mega. Ich verspreche euch, in dieser Folge werden einige Goldnuggets dabei sein, aus denen ihr profitieren könnt. Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer spannenden Interview-Folge. Und zwar habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewpartner hier, den Leo. Und erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Leo. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du deine Erfahrung mit uns teilst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns kennengelernt auf einem Netzwerkevent. Ich glaube, ich habe vorhin mal darüber nachgedacht, ich kenne kein Netzwerkevent in der Immobilienbranche, in dem oder auf dem du noch nicht gewesen bist.
Das stimmt, ja.
Du bist ja ziemlich viel unterwegs. Wir haben uns in Herne, glaube ich, beim Stammtisch kennengelernt.
Bei deinem Vortrag, genau.
Da haben wir uns das erste Mal gesehen und du bist sehr, sehr empathisch gewesen, auf mich zugekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut und seitdem haben wir den Kontakt ja so ein bisschen gehalten. Und jetzt haben wir uns beim letzten Stammtisch über deine aktuellen Projekte unterhalten, habe ich gedacht, das ist was für ein Podcast, da müssen wir die anderen Leute dran teilhaben lassen. Deswegen, da freue ich mich sehr, sehr drauf, heute von deinen Erfahrungen was erzählen zu können.
Ja, stark, freut mich.
Ja, vielleicht erzählst du mal kurz für die Leute, die dich noch nicht von den Netzwerkevents kennen. Wer bist du denn, wie alt bist du und was hast du mit Immobilien an der Mütze?
Ja, genau. Leo, 37 Jahre alt, zweifacher Familienvater, glücklich verheiratet, muss ich immer dazu betonen.
Glücklich, ja.
Glücklich, die hält mir so den Rücken frei. Danke dafür.
Was machst du beruflich?
Ich bin angestellter Konstrukteur.
Also kommst aus dem handwerklichen Bereich?
Genau, genau. Ich bin gelernter Konstruktionsmechaniker. Also habe den ganzen Tag mit dem Hammer auf Metall gehauen.
Okay.
Und habe mich dann irgendwann über eine Selbstständigkeit, also ich war selbstständig und hatte eine Felgenaufbereitungsfirma, also auch wieder handwerklich.
Cool.
Bin dann zurück in meinen Ausbildungsbetrieb und circa nach einem Jahr bin ich dann ins Büro gekommen, bin da jetzt angestellt als technischer Zeichner, Konstrukteur, bisschen Vorarbeiter, genau, leite den Maschinenpark, stellvertretender Werksleiter. So ein Mädchen für alles bin ich.
Nicht schlecht. Ja. Und wie ist jetzt, also Handwerk okay, aber wie ist die Brücke zur Immobilie gekommen bei dir?
Ich hatte einfach wieder Bock auf irgendwas zu renovieren. Ich habe 2018 mein Eigenheim gekauft, habe das in Eigenregie renoviert.
Das war die erste Immobilie?
Das war die erste Immobilie. Dann habe ich ganz viele Freunde gehabt, die mir geholfen haben. Die haben alle nach und nach Häuser gekauft. Die haben wir dann renoviert. Meine Schwester hat sich ein Haus gekauft. Das haben wir dann renoviert. Und dann war meine Frau mit dem 2019 ist meine Frau schwanger geworden, wir sind eingezogen und haben geheiratet. Ich habe einmal so mit 30 bei mir den Sack komplett zugemacht.
Einmal alles erledigt.
Einmal alles erledigt, genau. Und als meine Frau mit dem zweiten Kind schwanger war, waren alle Häuser renoviert und ich hatte einfach wieder Bock, irgendwie was Handwerkliches zu machen und habe dann gar nicht mit dem Gedanken Kapitalanlage, Immobilie oder Werte heben, sondern ich hatte einfach Lust, wieder was zu renovieren und habe daraufhin angefangen, Wohnungen zu suchen und zu verhandeln, ohne überhaupt Immobilien-Background.
Das heißt aber, zu dem Zeitpunkt hattest du noch gar keine Erfahrungswerte. Du wusstest, also offen gesprochen, noch gar nicht, wie läuft das im Hintergrund, wie kalkuliere ich, was ein gutes oder ein schlechtes Investment ist, sondern du hattest einfach Bock, was zu renovieren und hast gedacht, okay, für mich selber habe ich was, ich will was vermieten und bist dann eingestiegen und hast die erste Wohnung gekauft.
Genau, genau. Bei mir in der Straße wurde irgendwo eine Wohnung frei. Also wir sind Reihenhaussiedlung und ein Mehrfamilienhaus mit 21 Einheiten. Da war eine sehr stark renovierungsbedürftige Wohnung frei. Die habe ich dann noch von 110.000 Euro auf 75.000 Euro runtergehandelt.
Wie viel Quadratmeter?
75. Ja. Für 65.000 hätte ich sie gekauft, weil vorher hatte ich noch Angst, ja, so hohe Summen zu finanzieren. Und habe mir damals schon so ein Sondervermietungsmodell, also da wären zwei Sozialhilfeempfänger eingezogen und hätten ein Zimmer noch ihrer Oma untervermietet, damit das irgendwie meine Bankrate plus minus null rausgeht. Ich hatte keine Ahnung, was ein Leverage-Effekt ist, was eine Mietrendite ist, Bruttomietrendite, das wusste aber, ich alles nicht.
Entschuldigung, wenn ich da einhake. Das heißt aber, du hast erstmal an der Stelle quasi blauäugig da rein investiert oder, also woher kam der Gedanke, ich muss mit der Miete die Bankrate decken? Hast du das da schon so auf dem Schirm gehabt oder war das eher Zufall, dass sich das dann so ergeben hat?
Nee, das war schon ganz bewusst so geplant, weil ich meinen Lohn nicht ausgeben wollte dafür. Also ich wollte, ich habe gesagt, okay, ich habe Geld über, ich pack das, nehme das für die Kaufnebenkosten, aber meine Bankrate muss mindestens die Miete haben, sodass ich monatlich mich nicht schlechter stehe dafür, dass ich schön Wohnraum schaffe. Ich wollte die Wohnung ja in Eigenregie selbst renovieren. Das war so mein Hintergedanke. Einfach, dass ich gesagt habe, wenn ich schon Vermieter bin und eine Wohnung schön mache, dann muss ich das wenigstens irgendwie plus minus null rechnen.
Und jetzt hast du gerade in so einem Nebensatz noch gesagt, Sondervermietungskonzept. Das heißt aber, du hast dir auch vorher dann schon die Gedanken gemacht, wie kann ich möglichst viel Miete aus der Wohnung ziehen? Also das war auch intrinsisch quasi, dass du gesagt hast, irgendwie muss da möglichst viel Miete bei rumkommen, wie kriege ich das hin?
Genau. Also ich hab mir damals überlegt, okay, wenn da jetzt zwei Leute einziehen, ist die Kaltmiete so und so. Ich hatte Testanzeigen geschaltet bei eBay Kleinanzeigen.
Schlau.
Ohne irgendwelche Lernvideos selber drauf bekommen. Habe einfach die Wohnung inseriert und daraufhin hatten sich halt sehr viele Sozialhilfeempfänger gemeldet. Und habe ich gesagt, okay, ich habe eine Freundin von mir, die beim Arbeitsamt arbeitet. Dann habe ich mir den KDU-Satz geben lassen. Ich wusste auch nicht, was ein KDU-Satz ist. Und habe dann im Prinzip gesehen, alles klar, das passt irgendwie nicht. Und habe dann mit den Leuten, die mich angefragt haben, die habe ich dann alle nacheinander abtelefoniert. Und einige waren dabei, die gesagt haben, wir würden aber noch ein Zimmer irgendwie untervermieten oder so. Das scheint wohl gang und gäbe zu sein. Dann habe ich gesagt, okay, dann passt es ja
mit der Bankrate.
Genau.
Ja. Also spannend. Ich würde da einen Hack nochmal eben hervorheben wollen, weil also wertvoll soll der Podcast ja auch in dem Sinne sein, dass die Zuhörer sich da so ein paar Goldnuggets mit rausziehen können.
Gerne.
Das hast du gerade Testanzeige genannt. Finde ich ein mega spannendes Vehikel, nutze ich auch häufig, wenn ich irgendwie neue Märkte irgendwie habe. Kannst du da nochmal kurz so ein bisschen Story drumherum bauen? Was war der Hintergedanke? Warum eine Testanzeige? Wie bist du da drauf gekommen?
Mit der Testanzeige? Weil ich wissen wollte, was ich nachher habe. Also ich brauchte ja irgendeinen Anhaltspunkt. Man kann ja immer also blauäugig sein, wie du vorhin schon gesagt hast, und irgendwie einfach machen. Das ist auch eigentlich meine Mentalität. Ich mache immer erst und überlege mir dann. In dem Fall wollte ich aber einfach wissen, wie kommt die Wohnung an? In einem renovierten Zustand, in einem unrenovierten Zustand. Und da wir über Gold Nuggets geredet haben, kann ich den Tipp geben für alle Zuhörer, das bei ohne Makler zu machen und da gerne auch mal irgendwie 150 Euro in der Hand zu nehmen.
Weil spannend,
bei ohne Makler kannst du nämlich nach einer Woche die Anzeige wieder rausnehmen, die Fotos ändern, die Beschreibung ändern und nach einer Woche wieder hochladen. Dadurch, dass man eh einen Monat gekauft hat, könnte man rein theoretisch mit einer Testanzeige in 4 Wochen
sehr schlau
leere Wohnung unrenoviert, leere Wohnung renoviert, unrenovierte vermietete Wohnung und renovierte vermietete Wohnung mit einer Testanzeige für 150 Euro testen.
Mega. Ja, das ist schon wieder ein spannender Punkt. Also du hast im Prinzip, bevor du die das Geld ausgegeben hast, bevor du die Wohnung gekauft hast, hast du über eine Testanzeige erstmal den Markt abgeklopft, wie viel Nachfrage habe ich da, damit du sicher sein konntest, okay, wenn ich die Wohnung gekauft habe, dann steht die nicht ewig leer, sondern ich habe hier auf jeden Fall entweder in der Strategie jemanden, der in die Wohnung einzieht.
Genau.
Total schlau. Also finde ich sehr, sehr schlau und gerade für die Leute in meinen Augen, die Ängste und Sorgen beim ersten Deal haben, ist das halt eine super Sache, weil häufig höre ich von den Leuten, die anfangen, dass die sagen, ja, aber will das denn überhaupt irgendjemand mieten? Weil die immer mit einem ganz anderen Blickwinkel in diese ersten Investments reingehen. Und wenn man dann aber merkt, okay, ich stelle eine Anzeige online, auf einmal kommen da 100 Anfragen rein, dann verschwindet diese Angst ganz schnell, die einen vielleicht daran hindert, den ersten Schritt zu machen und die Immobilie zu kaufen.
Wissen bekämpft Angst. Einer meiner Leitsätze, wenn ich irgendwas nicht weiß und deswegen ängstlich bin, dann versuche ich mir so viel Wissen über die Sache anzueignen, bis ich es verstehe und dann hat man meistens danach auch keine Sorgen mehr. Und so ist das auch, wenn du nicht weißt, ob du die Wohnung vermietet kriegst, dann musst du es halt irgendwie testen.
Mega. Frage, wie es dann weitergegangen ist. Jetzt hast du das Projekt abgewickelt. Ich weiß, dass du sehr, sehr aktiv in dieser Immobubble bist.
Ja.
So, wie ist dann die Brücke gewesen, dass du angefangen hast, dich da, ich sag jetzt mal, weiterzubilden oder so Netzwerkevents zu besuchen? Wie kam
ich tatsächlich den ersten Deal aus Angst dann abgesagt und nicht gekauft. Habe dann gedacht, okay, Wissen bekämpft Angst. Also habe ich angefangen, mir allen kostenlosen Content, Podcast, wie in diesem Format, Podcaster gehört, YouTube-Videos geguckt, Bücher gelesen, habe mich im Prinzip schlau gemacht, was das ist, habe dann kennengelernt, dass es eine Brutto-Mietrendite gibt, dass man sowas berechnen kann. Ich wusste es ja vorher nicht. Bin da im Prinzip drauf gekommen, mir Wissen anzueignen, habe dann ein Immobiliencoaching gemacht bei Stein Consulting für Fix und Flip, also für den Immobilienhandel. Ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt mein hart verdientes EK in die erste Immobilie stecke, in die erste Bestandsimmobilie stecke, ist dann wahrscheinlich ganz, ganz lange die Luft raus. Also will ich gucken, dass ich das Geld, was ich habe, so oft wie möglich hebe. Bin dann im Januar 24 bei Stein Consulting und Coaching angefangen, dann volle Pulle Akquise gemacht, über 7000 Flyer verteilt oder verteilen lassen, Zeitungsanzeigen geschaltet und bin dann Mitte Februar bin ich fündig geworden mit meiner ersten Eigentumswohnung, die ich dann gekauft habe für den Handel. Das hat sich über das ganze Jahr gezogen. Die Verkäuferin ist im Ankaufsprozess verstorben. Also sie ist ausgezogen, das Altersheim ist da verstorben. Dann gab es Erbstreitigkeiten. Dann hat mein Handwerker mich sitzen lassen. Der hat gesagt, ich wollte es erst wieder selber renovieren, weil ich hatte ja eigentlich Bock auf ein Projekt. Habe dann aber auch gelernt, dass wenn ich in der Zeit Akquise mache, also es ist viel, viel mehr wert, ein gescheites Objekt zu finden, wie wenn ich jetzt selber da 3, 4, 5, 6 Monate drin renoviert hätte. Also habe ich gesagt, okay, ich lasse es von einem Handwerker machen und gehe dann weiter auf Akquise. Das Projekt hat sich dann bis Ende des Jahres gezogen und dadurch, dass ich halt so viel Zeit hatte und auch einen schlechten Glaubenssatz, ich dachte, ich bin nicht mehr finanzierbar, habe ich dann Akquise für Leute gemacht, die da sind, wo ich hin wollte. Also ich bin dann auf Mehrfamilienhaus-Akquise gegangen, habe ganz viele Leute kennengelernt, habe mich in allen möglichen Netzwerken angemeldet, die mir irgendwo bei Instagram vorgestellt wurden und bin auf ganz viele Stammtische gefahren, habe ganz viele Leute kennengelernt, bin auf alle Veranstaltungen, wir haben uns ja zigmal gesehen.
Das stimmt.
Und habe das ganze Jahr quasi nur Netzwerk gemacht. Bin dann mit den Investoren tatsächlich nicht zusammengekommen, sondern habe auf einer Hochzeit, ich habe allen erzählt, dass ich Immobilien mache und was ich nicht machen will und wie groß ich werden will und habe das auf einer Hochzeit meinem jetzigen Geschäftspartner erzählt, dass er gesagt hat, ja, warum machst du das denn nicht mit mir? Ich habe eine gute Bonität und keine Ahnung von Immobilien. Du scheinst mittlerweile sehr viel Ahnung von Immobilien zu haben. Lass uns das zusammen machen. Mit dem habe ich dann im Oktober eine GmbH gegründet, haben da eine Eigentumswohnung reingekauft und dann direkt zum Jahresende noch ein Häuserpaket, insgesamt 13 Wohnungen, zwei Mehrfamilienhäuser und das erste Aufteilerprojekt in Bochum. Also ich bin im Januar 25 von einer Immobilie mit 21 Immobilien ins neue Jahr gestartet.
Mega, ey. Okay, also zusammengefasst, du hast angefangen, Wissen aufzubauen.
Ja.
Das ist eigentlich so der Kernpunkt gewesen. Du hast gemerkt, okay, ich hatte Angst beim ersten Deal. Was fehlt mir? Wissen. Hast dann über das Consulting dir Wissen angeeignet, dein Netzwerk erweitert und hast recht schnell gemerkt, dass die Akquise das ist, was Geld bringt.
Genau.
Hast damit also auch den Gedanken, ich renoviere die Immobilie selber, ein bisschen zur Seite geschoben und hast gemerkt, okay, da wird mehr Geld, also da ist meine Zeit wertvoller, als wenn ich selber renoviere. Und hast dann Akquise gemacht, um dann diese Deals, ich sag mal, an andere Investoren weiterzugeben und hast dann da wahrscheinlich irgendwie eine Tippgeberprovision oder
so. Genau, genau. Ich hab das an andere Investoren weitergegeben. Ich habe sehr, sehr viel Off-Market-Akquise versucht zumindest. Habe die Deals am Makler weitergegeben. Bin dadurch natürlich Maklers Freund geworden. Als es dann hieß, dass ich Mehrfamilienhäuser suche, haben die mir dann natürlich auch wieder was zurückgeben wollen. Also die bieten mir alle exklusiv ihre Mehrfamilienhäuser an. Dadurch, dass ich den halt damals die Eigentumswohnungen, die mir über den Weg, oder Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Dreifamilienhäuser, alles, was nicht in mein Ankaufsprofil geht. Ich habe halt die quadratisch praktische 70 Quadratmeter, 2-3 Zimmerwohnung mit Balkon, Kellerraum und Stellplatz gesucht. Irgendwas, was ich sicher und einfach renovieren kann und gut wieder verkauft kriege.
Das, also Flippen war dein Fokus, das wolltest du am liebsten Fokus machen.
Genau.
Also Fix und Flip direkt erstmal nochmal sanieren, damit du es schön machst und dann verkaufen,
genau,
das
war der Gedanke. Irgendwo Werte heben, genau. Irgendein schönes Produkt herstellen. Das war mir auch jetzt beim Aufteiler, um den Schwung jetzt auf den übernächsten Deal zu kriegen, wichtig, dass ich das erste Aufteilerprojekt jetzt komplett selber verkauft habe, um zu sehen, was habe ich für ein Produkt geschaffen. Nur weil ich graue Böden mag und weiß gespachtelte Wände, heißt das ja noch lange nicht, dass das jeder mag und gefällt denen das Badezimmer so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe immer gerne Glaselemente da drin, weil ich diesen Kunststoff nicht mag. Diesen gewissen Sprung zu schaffen zwischen gut und günstiger Renovierung, nicht sehr hochwertig, um das ganze Geld, um die Kosten hochzutreiben, dafür aber noch irgendwie ein Produkt auf den Markt zu bringen, was der Marktwert ist und nicht oberhalb des Marktwertes. Und da die Range zu finden, deswegen bin ich da jetzt auch selbst in den Verkauf gegangen.
Ganz kurz nochmal zum Thema Aufteiler. Also kannst du ganz grob beschreiben, was das System dahinter ist? Also Fix und Flip, ich kaufe eine Immobilie, renoviere die und verkaufe die gleiche Immobilie wieder weiter.
Genau.
Dann halt renoviert und dann zu einem teureren Preis, als ich sie eingekauft habe. Was ist das klassische Aufteilergeschäft, das du da jetzt gerade ansprichst?
Um es einfach zu halten, ich kaufe ein großes Ticket, was sich nicht mehr so viele leisten können, und mache daraus viele kleine Tickets, die sich viele leisten können. Also aus einem Sechs-Parteien-Haus, 6 Eigentumswohnungen. So ein Sechs-Parteien-Haus kauft sich kein Kleinanleger. Eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage für die Rente eventuell schon. Oder auch wieder einen Eigennutzer. Ein Eigennutzer wird sich aber auch kein Sechs-Parteien-Haus kaufen. Und nur durch dieses Aufteilen, durch diesen Prozess, das Ticket für die breitere Masse zugänglich zu machen, hebt halt schon einen Wert. Und das, wenn du dann noch ein paar Probleme lösen kannst und vielleicht noch 2-3 Wohnungen da drin renovierst, kann man auch mal eine Wohnung zum Selbstkostenpreis wieder abgeben, hat aber trotzdem eine gewisse Marge mit den anderen Wohnungen.
Mega. Also da ist jetzt gerade so viel drin gewesen, was du gesagt hast, deswegen versuche ich das nochmal einmal so zusammenzufassen. Die Erkenntnis, okay, mir fehlt gerade noch das Wissen, dann hast du angefangen, Wissen aufzubauen, du hast dein Netzwerk brutal erweitert, hast dann für dich die Nische gefunden, in der du erstmal loslegen willst, Fix und Flip, hast da gesagt, da möchte ich jetzt erstmal rein, ich möchte Eigenkapital aufbauen, und hast dich nach Fix und Flip Objekten umgeschaut. Und dann ein sehr smarter Gedanke, der vielleicht so ein bisschen untergegangen ist. Du hast die Objekte, die du selber nicht kaufen konntest, aber akquiriert hast, hast du trotzdem zu Geld gemacht, indem du sie an andere, entweder Immobilienmakler oder andere Investoren, weitergegeben hast.
Genau.
Das ist ein Punkt, den ich total gerne nochmal hervorheben möchte, weil ganz viele sagen mir immer, ja, ich bin ja noch nicht groß genug und mir fehlt noch das Eigenkapital und bevor ich jetzt anfangen kann. Aber du hast es eigentlich durchgespielt. Du hast nämlich gesagt, okay, ich bin jetzt gerade dabei, mir das Wissen aufzubauen und selbst die Deals, die ich nicht selber umsetzen kann, kann ich aber trotzdem Geld mit verdienen, indem ich die Deals weiterreiche, hast damit dein Eigenkapital weiter aufgebaut und konntest damit dann die Deals machen, die du selber machen möchtest. Also in meinen Augen ist das der Beweis dafür, dass es keine Ausreden gibt, nicht anzufangen, weil selbst wenn du selber nicht kaufst, aber du das Wissen aufgebaut hast, was ist ein lukrativer Deal und was ist kein lukrativer Deal und du den Deal an der Angel hast, kannst du ja trotzdem damit Geld verdienen, selbst wenn du ihn selber nicht kaufen würdest.
Genau. Versuchen alles auf dem Weg irgendwie mitzunehmen, auch das Wissen. Und auch wieder zum Thema, ich bin ja gerade ein zweites Mal Vater geworden, als ich angefangen habe mit dem Immobilienhandel. Auch die Ausrede, dass Leute sagen, sie haben keine Zeit. Dann liege ich abends im Bett und höre mir einen Podcast an und gucke keinen Netflix. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal raus war, mal wirklich was getrunken habe, weil ich gerne samstags und sonntags fit bin. Sonntags morgens ist Sport und dann gucke ich, dass ich Wissen aufbaue. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da genug Fokus hat für die Sache, aber auch genug Eigeninitiative zeigt.
Um das einmal vielleicht so in den Gesamtkontext zu bringen, kannst du ganz grob, außer jetzt keine Detailzahlen nennen, aber dass du mal einmal ganz grob sagst, wie viele Objekte hast du jetzt ungefähr schon oder Einheiten hast du angekauft und wie viele hast du vielleicht schon verkauft davon in der kurzen Zeit? Ich möchte damit nur darstellen, was du, weil ich weiß es im Hintergrund, aber ich will damit einmal kurz deine Expertise darstellen, was du in der Kürze der Zeit gerissen hast.
Genau, also jetzt in den letzten 11 Monaten waren es 33 Einheiten. Dazu zähle ich die 21, mit denen ich in das Jahr gestartet bin, aber mit dazu. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Also wir sind ja noch im Ankauf von 2 ordentlichen Projekten, wo ich jetzt schon die Zusage habe. Das eine sehr, sehr groß in Köln.
Du
weißt es genau. Verkauft habe ich jetzt. Ich habe zwischendurch noch einen coolen Move gemacht. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall habe ich aus diesem coolen Move eine Wohnung verkauft. Meine erste Wohnung und jetzt 6, also insgesamt jetzt 8 Wohnungen im Verkauf. Ich habe aber auch das letzte Objekt mit 9 Einheiten jetzt erst diesen Monat übernommen und die letzten 4 Einheiten auch erst diesen Monat übernommen. Das heißt, da geht es jetzt los, das Objekt ist schon aufgeteilt, da fangen jetzt gerade die Renovierungsarbeiten an, das geht dann jetzt zum Anfang nächsten Jahres in den Verkauf. Und wir sind aber immer noch fleißig am Einkauf.
Ich finde, man darf das nicht kleinreden. Du bist immer so, du bist sehr, sehr zurückhaltend mit dem, was du da so erzählst. Aber in 11 Monaten erstmal überhaupt 33 Einheiten anzukaufen, das ist erstmal schon mal eine Leistung, selbst für einen Bestandskäufer. Man muss das ja auch alles im Hintergrund managen. Man muss die Gespräche mit den Banken führen. Man muss die Verwaltung organisieren und, und. Also ich weiß, was das für ein Arbeitsaufwand ist, den du neben deinem Hauptjob, also du bist ja Angestellter, und zweifacher Vater, also auch noch Familie, die ja auch noch irgendwie umsorgt werden sollte. Ne? Das, ich weiß, dass das bei dir auch eine sehr, sehr hohe Priorität hat.
Die erste,
und trotzdem, ganz genau, ne? Also du hast alles unter einen Hut bekommen, hast 33 Objekte angekauft und hast sogar schon die Objekte ja auch teilweise schon wieder verkauft. Und ich weiß, wie viel Volumen da gerade noch im Ankauf bei dir ist. Ne?
Genau.
Und das innerhalb von 11 Monaten. Also das ist in meinen Augen eine mega motivierende Situation, weil ich sitze halt oft mit Leuten auch zusammen, die gerade die erste Wohnung kaufen wollen oder mir dann sagen, ja, einen pro Jahr, das traue ich mir zu. Wenn man aber auf der anderen Seite, das heißt ja nicht, dass jeder jetzt 100 Einheiten im Jahr kaufen soll, darum geht es auch gar nicht. Aber ich will damit zeigen, du hast alle Ausreden, die man sonst so hört. Ich habe ja noch einen Hauptjob, ich komme nicht aus der Immobilienbranche, ich habe doch eine Familie, ich habe noch ein kleines Kind zu Hause und Sport will ich auch noch irgendwann mal machen. Du hast alle diese Punkte und hast es ja trotzdem gemacht.
Ja, du sagst, ich bin so zurückhaltend, das bin halt einfach ich und für mich ist das, halt, selbst, für mich ist das halt selbstverständlich. Genau, da den, ich, wahrscheinlich habe ich dadurch auch oft mal meine Priorität 1 vernachlässigen müssen. Und das tut mir jetzt natürlich hinten raus wieder sehr, sehr weh und sehr leid. Also ich versuche wirklich die Zeit zu Hause so qualitativ hochwertig wie möglich zu halten. Wenn ich nach Hause komme, versuche ich das Handy wegzulegen. Also meistens komme ich mit Telefon am Ohr rein, wimmel dann einen ab und lege das Handy dann beiseite und spiele dann wirklich mit meinen Kindern. Ganz wichtig auch, ich versuche meine Frau nicht zu vergessen, weil ich habe nicht nur Haushalt und Kinder und Arbeit und Immos, sondern auch irgendwie Zeit mit meiner Frau zu verbringen ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja die Person, die ich geheiratet habe und die ich mir ausgesucht habe. Der Rest kam ja so. Das ist, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich so ein
bisschen... Du wolltest vorhin noch von dem besonderen Deal erzählen, da wolltest du noch ein
paar Infos geben. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, am Anfang sofort ein großes Volumen Bestand zu investieren, also ein großes, zwei Mehrfamilienhäuser, ein Deal Bestand zu kaufen, weil ich glaube, dass du damit der Bank Gefallen tust, dass die sehen, wir können mit dir nicht nur Handelsgeschäfte machen, sondern auch ein langfristiges Geschäft. Und wir haben auch ganz klar von Anfang kommuniziert, der Handel ist bei uns Mittel zum Zweck für Bestand. Wir haben schon die Vision, Bestand, genau, und das ist, glaube ich, was ganz viele, die sagen, ja, wir wollen handeln unter schnelle Geld und dann irgendwie teure Autos und schicke Urlaube. Nein, wir investieren alles in Bestand. Oder halten was zurück, um davon vielleicht mal kleinere Tickets, weil auch da wieder in der Firmenkundenabteilung, die wollen halt nur großvolumige Sachen haben, mal kleinere Tickets, mal wieder eine Eigentumswohnung vielleicht zu flippen und das aus dem Eigenkapital zu bezahlen. Für sowas, also jetzt nicht... Ich gebe natürlich auch viel Geld für Netzwerk aus, ja, und KI-Schulungen im Moment, aber das ist so der, glaube ich, nochmal ein ganz guter Move, den man machen kann, ist, wenn man wirklich mit dem Handeln starten will, dass man auch frühzeitig Bestand kauft.
Ich würde das nochmal aus Bankenperspektive so ein bisschen erläutern. Also für die Leute, die jetzt sagen, ja geil, Fix und Flip ist ja ein mega Instrument, um jetzt Eigenkapital aufzubauen. Die werden halt, also diejenigen, die jetzt das erste Mal zu einem Bankpartner gehen und sagen, hey, ich hätte gern mal eine 500.000 für 6 Monate und hier ist meine Bonität, gib mir mal den Kredit und in 6 Monaten kriegst du die Kohle zurück. Das ist halt ein Thema, was bei den Banken nicht ganz so gern gesehen ist, weil sehr, sehr viel Arbeitsaufwand aus Sicht der Bank jetzt gesprochen, um die Finanzierung überhaupt entscheiden zu können. Und auf der anderen Seite sehr wenig Zinsertrag für 6 Monate. Selbst wenn man da noch eine Gebühr irgendwie mit draufschlägt oder sowas, ist das trotzdem für eine Bank ein sehr unlukratives Geschäft. Und gerade wenn man irgendwie neu bei einer Bank vorstellig wird, da klatschen die halt nicht alle in die Hände und sagen, ja, genau auf dich haben wir gewartet, hier nimm die 500.000 und kauf davon ein Haus. Deswegen ist das ein smarter Move, den du da ansprichst, dass man im Prinzip der Bank gegenüber sagt, pass auf, unser langfristiges Ziel ist, größeren Bestand aufzubauen. Den können wir nur aufbauen, wenn wir Eigenkapital haben. Und hier hast du jetzt erstmal ein Geschäft, dass wir ein langfristiges Geschäft miteinander machen, also die Bestandsimmobilie. Und dann kommen die Handelsimmobilien zusätzlich, um damit wieder der Bank Geschäft zu bringen. Also super faire Geschäftspolitik, finde ich auch, weil so profitieren nämlich beide Seiten davon und nicht nur der Fix- und Flip-Investor sozusagen, der die Bank als Mittel zum Zweck ausnutzt und die Marge bei sich vereinnahmt und der Bank davon nichts abgibt sozusagen.
Ganz, ganz genau. Auch, dass wir Bearbeitungsgebühren akzeptieren oder anbieten bei, bei Einheiten. Jetzt bei der letzten, bei dem letzten Deal, den wir eingekauft haben, ist die Marge relativ hoch. Da habe ich gesagt, ihr könnt auch gerne mal ein bisschen mehr Bearbeitungsgebühr haben. Genau wie wir gesagt haben, wir haben jetzt mit einem relativ guten Bruttomietrendite ein Objekt oder vier Einheiten in Bottrop gekauft, wo ich gesagt habe, da können wir auch ein bisschen höher tilgen und da darf der Zins auch ein bisschen höher sein. Also da auch immer auf Augenhöhe bleiben und einen Bonbon anbieten und sagen, okay, Bearbeitungsgebühren, mal höhere Zinsen, mal besser tilgen, Zusatzprodukte nehmen. Wir haben Überschuss bei den Objekten und packen das jetzt zum Beispiel in ein Sparkassenprodukt, in eine Art ETF, dass man da halt einfach drumherum die Konten auch bei der Bank zu haben und so, dass man da wirklich Kunde ist. Das hilft, glaube ich.
Also das sind Dinge in meinen Augen, wo ganz viele gar nicht so darauf Wert legen. Also und das ist aber kurzfristig gedacht, ne? Weil genau so, wie du es ansprichst, du bist nicht derjenige, der nur nimmt an der Stelle von der Bank, sondern du bist ja auch bereit, etwas zurückzugeben. Und man darf halt nicht vergessen, die Bank ist halt einer meiner wichtigsten Geschäftspartner an der Stelle, weil die Bank gibt mir das Geld. Ne? Also ohne das Geld der Bank komme ich nicht weiter oder ich brauche halt einen Investor, der das Geld Cash zur Verfügung stellen kann. Aber auch der wird es nicht umsonst hergeben, das Geld. Es sei denn, es ist irgendwie Familie oder sonst irgendwie jemand. Aber ansonsten will ja auch der in irgendeiner Art und Weise eine Rendite haben. Und wichtig ist, dass wenn man einen Deal macht, dass alle Parteien am Tisch davon profitieren, ne? Und keiner irgendwie zu kurz kommt. Und sich dann den Bankpartner bewusst irgendwie kaputt zu rechnen und zu sagen, ey komm, ich will jetzt aber nochmal einen günstigeren Zins oder sowas, ist in meinen Augen an der Stelle der völlig falsche Ansatz.
Genau. Man muss nie als Bittsteller zu einem Makler oder zur Bank gehen, also immer auf Augenhöhe und das ist als Geschäftspartner, die verdienen ja auch schließlich Geld mit ein. Aber auch da darf man dann wieder aufpassen, dass man die Unterlagen alle sauber aufarbeitet, dass man eventuell eine Projektvorstellung hat, dass man seine Zahlen im Kopf hat und so, dass man den so ein leichtes Geschäft wie möglich macht, wo sie eventuell noch einen Ticken mehr verdienen wie bei einem anderen. Und dann sollte das in der Regel funktionieren.
Also ich finde, du hast halt ein brutal starkes Mindset in der Kürze der Zeit, in der ich dich jetzt kennenlernen durfte. Merke ich sogar deine Entwicklung von Treffen zu Treffen immer mehr. Auch unsere Gespräche, die wir so führen, werden immer detaillierter sozusagen und es geht immer mehr in die Tiefe rein. Und ich merke, okay, du hast dich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Wenn du dich jetzt nochmal zurückversetzen würdest in die Situation von dem Leo, der irgendwann mal angefangen hat, was würdest du sagen, was waren für dich die wichtigsten Schlüssel, um dahin zu kommen, wo du jetzt heute bist, also das Wissen, was du jetzt heute hast sozusagen, mit dem du heute dein Geld verdienen kannst oder darfst, was waren die wichtigsten Punkte dahin?
Ich glaube Netzwerk. Ich habe ja erst dann nach einem halben Jahr angefangen zu netzwerken, was schon relativ schnell ist und ich würde mich auch relativ netzwerkstark bezeichnen. Du musst nicht alles wissen und du musst nicht alles können, aber mit einem starken Netzwerk hast du immer irgendeinen dabei, der es kann, der es schon mal gemacht hat, den du fragen kannst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Kannst du das einmal ein bisschen detaillierter beschreiben? Ich verstehe, was du meinst, weil ich aus der Bubble komme sozusagen. Aber dass du das nochmal für jemanden, der das noch nicht, also weil Netzwerk ist so ein großer Begriff, ne? Also was genau meinst du mit Netzwerk?
Kommt bei Marc auf den Stammtisch, ja, und wenn ihr einen Restnutzungsgutachten braucht, dann sitzt da einer, der welche macht. Wenn ihr eine Maklermeinung braucht, sitzen da zwei, drei Makler, die ihr fragen könnt bei einem Bier und einem, weiß ich nicht, irgendwas Leckeren zu essen. Wenn ihr eine Finanzierung braucht, sitzt da sehr oft einer von der Sparkasse in dem Fall, ja, liebe Grüße, oder dich fragen, also und dann kostet das nichts.
Ganz genau.
Außer das Ticket und da ist noch ein Essen mit drin und vielleicht 3 Stunden deiner Zeit. Und dann bist du aber schon ganz weit vorne, weil wenn du von irgendwas keine Ahnung hast, dann musst du halt einfach fragen oder dich anlesen oder einlesen. Nicht anlesen. Ja. Frag ChatGPT, aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, nichts Stärkeres wie in dieser Immobilienbubble, wie das Netzwerken in verschiedenen Gruppen auf Stammtischen oder so. Du lernst Handwerker kennen. Es gibt immer irgendeinen Investor, der schon mal diesen Wasserrohrbruch hatte, der das Problem mit der Elektrik hat. Und selbst bei dir auf dem Stammtisch ist wieder ein Elektriker da, den du fragen kannst. Das ist einfach, glaube ich, schon einer der Schlüssel, die dich nach vorne bringen. Ich nehme ja auch immer wieder Leute mit zu Stammtischen, die gerade anfangen. Jetzt beim letzten Mal hatte ich auch eine mit dabei. Ja. Die ist jetzt gestern sogar noch auf einem anderen Stammtisch gewesen von Immocation und ist da jetzt total involviert. Die ist halt auch so dankbar, dass sie jetzt zum Beispiel mir wieder wahrscheinlich Objekte liefert, die ihr zu groß sind oder mich irgendwo unterstützt, weil sie helfen möchte. Und ich glaube, bei Immobilien ist das einfach, dass es ganz, ganz wenig Konkurrenz gibt, sondern eher einmal ein Miteinander, weil bei Immobilien immer so, wir sind die 1%, die investieren wollen und 99% kommen nicht ins Tun und werden es nicht machen. Und da hilft man sich einfach untereinander. Ich glaube, in ganz vielen anderen Branchen hast du immer so eine Ellbogenmentalität und wir in der Immobilienbubble haben eher eine Handschlagmentalität.
Das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Also wenn du dich mit den Leuten umgibst, die alle den gleichen Fokus irgendwie haben, jetzt in dem Fall das Thema Immobilie, dann wirst du nicht dümmer dadurch werden. Ne? Und ich kann das immer wieder nur sagen, wenn die Leute zu mir sagen, ja, du bist doch selber Immobilienmakler, du bist doch selber Baufinanzierer, warum holst du zu so einem Stammtisch einen Banker, warum holst du zu so einem Stammtisch einen Immobilienmakler? Damit nimmst du dir doch das Geschäft weg. Ich finde, das ist so kurzfristig gedacht, weil erstens, jeder kriegt den Kunden, den er verdient. Ne? Also das heißt, es kommt ja auch nicht jeder zu mir, nur weil ich jetzt der Markt bin oder sowas, sondern weil der entweder mit uns klarkommt oder nicht klarkommt. Ja, natürlich wünsche ich mir das, aber in der Realität ist es ja so, entweder du kommst mit dem Gegenüber klar oder nicht. Ne? Und ich gönne jedem sein Geschäft und ich profitiere aus meiner Sicht eher genau von diesem Mehrwert, den du gerade genannt hast, weil auch ich kaufe gerne Immobilien ein und ich freue mich auch, wenn ich dann den Makler, der das Objekt gerade im Bestand hat, vielleicht vom Stammtisch sogar kenne oder ne, man einen engeren Draht miteinander hat. Also ist das für mich ja nie negativ. Also ich glaube nicht, dass wir uns untereinander irgendwie einen Kunden wegnehmen würden. Und selbst wenn das mal passiert, der Markt ist so groß. Also man nimmt sich gegenseitig nichts weg. Und der Punkt, den Punkt, den du vorhin gesagt hast, wenn ich einen Deal habe, den ich gerade selber nicht machen kann, ja, dann gebe ich den noch lieber ins Netzwerk weiter an jemanden, den ich kenne, weil ich weiß, vielleicht hat der irgendwann einen Deal, den er nicht machen kann und dann denkt er vielleicht an mich. Ne? Also am Ende das Reziprozitätsgesetz, Positives zieht Positives an, Negatives zieht Negatives an.
Ganz genau, um das nochmal aufzufassen, man kann ja auch Deals zusammen machen.
Ja klar.
Genau das ist auch die Positionierung, die ich gerade mache, wo ich sage, wenn du ein großes Mehrfamilienhaus hast und EK brauchst oder so, lass uns den Deal zusammen machen. Ich kann dir eine Buchhaltung bieten, Netzwerk, Finanzierung, Handwerker. Ich habe jetzt schon ein paar Mal aufgeteilt. Lass uns das Ding zusammen machen, bevor du diesen Deal verlierst. Und das ist, glaube ich, auch noch viel cooler, irgendwelche Sachen gemeinsam zu machen, als immer irgendwie alles klein alleine zu machen.
Ich habe das jetzt gerade richtig rausgehört. Das war ein Angebot an die Zuhörer. Das war ein Angebot. Wenn jemand einen geilen Deal hat, darf er gerne auf dich zukommen und dich als Co-Investor quasi mit dazunehmen, weil du vielleicht, wenn derjenige einen vermeintlich guten Deal an der Hand hat, selber aber noch nicht dieses ganze Wissen und auch die Umsetzung mal gemacht hat, dann wäre das so jemand, den du mit ins Boot nehmen würdest, weil der dir den Deal anträgt und du sagst dann, okay, und ich liefere Infrastruktur, lass uns das Ding zusammen machen, bevor wir es beide nicht machen.
Genau, sehr gerne. Ich würde nicht sagen als Investor, sondern eher als Geschäftspartner auf Augenhöhe, ganz wichtig. Aber genau so stelle ich mir das vor, was mir wieder die Akquise-Seite wegnimmt. Also kann man noch mehr, noch schneller wachsen, gemeinsam wachsen. Da bin ich sowieso ein Freund von.
Jetzt hast du ja schon einiges umgesetzt. Und Netzwerk, haben wir jetzt gerade festgestellt, war einer der wichtigsten Punkte. Was würdest du sagen, was darüber hinaus war noch wichtig, damit du da hingekommen bist, wo du heute bist?
Gesundes Mindset. Also ich habe im Rahmen dieser ganzen Netzwerke und Coachings sehr viel Persönlichkeitsentwicklung selbst gemacht, durchleben dürfen und mich damit beschäftigt. Und hättest du mir vor 2 Jahren gesagt, mach mal eine Meditation nach einem anstrengenden Tag, dann hätte ich gesagt, nee, Marc, alles, aber nee. Mittlerweile kommt das tatsächlich auch mal vor, dass ich mal eine Viertelstunde irgendwie eine geführte Meditation mache, weil ich alleine immer noch nicht da reinkomme. Aber ich glaube, mit einem gesunden Mindset und wenn man nicht alles schwarz malt, dann kommt man da weiter. Man muss da ganz oft über seinen eigenen Schatten springen. Es gibt so viele Sprichwörter, ja, dass man irgendwie von Klippen springen und ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Man muss da ganz, ganz oft aus seiner Komfortzone. Also ich habe nach 7000 Flyern 56 Leads reinbekommen, also Immobilienangebote reinbekommen, habe 33 Besichtigungen gemacht und ich habe bin mit meinem Handy durch den Garten telefonierend gelaufen und meine Frau meinte, was erzählst du denen eigentlich alles? Und ich habe gesagt, ja, meine ganze Geschichte, wer ich bin, was ich mache, was ich vorhab. So, ich war schon immer sehr authentisch, manchmal zu viel.
Ich finde, das geht gar nicht, ja. Du machst das schon richtig.
Genau, aber genau, mir fiel das am Anfang auch irgendwie schwer, einen Makler anzurufen und zu sagen, hallo, hier ist der Leo und ich möchte gerne das und das und ich brauche das und das. Und ich habe mich immer gefühlt wie so ein Bittsteller. Mm. Und genau das ist das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Immer auf Augenhöhe, immer Geschäftspartner suchen und es gibt so viele Makler und wenn die keinen Bock auf dich haben, dann gehst du halt einfach zum Nächsten. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wie gehst du denn für dich mit dem Thema Angst um? Also ich weiß ja jetzt, dass da große Summen bewegt werden, ne? Und jetzt kommst du recht frisch in so eine Situation, sag ich mal vorher, ich sag das jetzt mal ganz ketzerisch, dein eigenes Einfamilienhaus, schon eine ordentliche Kreditsumme und jetzt auf einmal kommen Immobiliendeals, wo die Summen immer größer, immer größer, immer weiter werden. Wie gehst du mit der Angst um? Also wie hast du das so geschafft, da die Angst zu verlieren?
Ich habe gar keine Angst vor den Summen, weil ich weiß, dass das, was ich mache, funktioniert. Dieser Groschen ist auch noch nicht lange gefallen. Jetzt erst, seitdem ich das Aufteilerprojekt in Bochum abgeschlossen habe, dass ich wirklich, weil vorher war ich ein Immobiliensammler. Und jetzt darf ich mich offiziell Immobilienhändler nennen. Ich glaube, da ist so richtig der Groschen gefallen. Und auch da wieder eine Liquiditätsplanung ist Gold wert, dass man sieht, okay, pass auf, ich habe jetzt sehr, sehr viel zu einem Faktor 15 eingekauft, habe die Projekte aber so entwickelt, dass wenn ich Stand heute alles, was ich im Besitz habe, verkaufen müsste, könnte ich es für einen Faktor 12 verkaufen. Wenn man da noch nicht so tief drin steckt, dann weiß man nicht, was ein Kaufpreisfaktor ist und so, aber vielleicht wahrscheinlich viele Zuhörer werden es wissen oder was es ist. Und das beruhigt mich schon mal, dass ich weiß, okay.
Der Background ist da.
Ich bin in meinem ersten Jahr und habe jetzt schon alles auf einem Faktor 12 entwickelt und ich weiß noch, wo ich Hebel habe ohne Ende. Die liegen geblieben sind aufgrund der Schnelle, die ich gewachsen bin. Jetzt dürfen halt auch, Struktur darf jetzt langsam hinterherkommen. Das merke ich jetzt, dass ich viele Sachen noch, Rechnungen in vier verschiedenen Ordner ablegen muss und so. Und das darf jetzt alles, das sind so die nächsten Steps. Jetzt darf Struktur nachkommen. Das macht mir eher Angst. dass ich zu schnell wachse und meine Struktur nicht hinterherkommt, wie vor Summen. Das sind alles nur noch Prozente und das ist, weiß ich nicht. Also egal, ob du jetzt einen Deal für 10 Millionen kaufst und damit 20% oder 25% machst oder für 100.000 Euro kaufst, die 25% bleiben immer gleich.
Ich habe mal von so einem sehr erfolgreichen Unternehmer einen Satz gesagt bekommen, da ging es bei mir auch um einen größeren Ankauf und da hatte ich schon ein bisschen Bammel, bin ich ganz ehrlich, das war dann auch eine Summe, wo ich geschluckt habe und da sagt er zu mir, ach Junge, ob du mit 500.000 in die Insolvenz gehst oder mit 50 Millionen, am Ende ist das Gleiche. Okay, also er hat ja am Ende des Tages recht, aber es fühlt sich komplett anders an. Ne?
Es fühlt sich ganz anders an, abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass du ja noch Verantwortung hast, jetzt nicht nur zu Hause vor der Familie, oder auch mit Geschäftspartnern, aber im Prinzip hat er recht.
Es ist kein Ziel, in die Insolvenz zu rutschen. Ne? Aber da muss ich echt sagen, das war so ein Moment, da habe ich auch gedacht, boah, die Summe wird aber ganz schön groß. Und dann so diese Angst und diesen Satz fand ich einfach so plakativ irgendwie dafür. Ne? Weil am Ende des Tages hat er recht. Und ob du die, also ich finde, das ist halt das Coole bei Immobilien, ob du jetzt die kleine Wohnung kaufst oder das Mehrfamilienhaus, vom System, von dem Workflow, von den Abläufen und so, ist es immer das Gleiche. Ne? Und die Summen werden natürlich, also in München kosten Mehrfamilienhaus mehr als in Hagen, ne? Aber der Ablauf ist der gleiche. Ja, Gott sei Dank. Hier kann man keine guten Deals machen.
Nein.
Geht alle aus Hagen raus,
lassen wir den Günther hier. Das ist auch ganz schlecht.
Genau. Ja. Nee, aber das am Ende des Tages ist es halt das gleiche Geschäft. Ne? Also, und das ist halt irgendwie das Coole auch bei Immobilien.
Hundertprozentig. Und da vielleicht auch mit limitierenden Gedanken aufzuräumen. Wir kriegen ja von unseren Eltern gesagt, kauft ihr ein Eigenheim, gründet eine Familie, macht das so und so. Oder von der Gesellschaft auch, jetzt nicht nur von den Eltern. Und dass man damit irgendwann aufräumt und sagt, okay, pass mal auf, es gibt auch noch was anderes und ich versuche mich finanziell zu bilden. Sagt ja keiner, dass man Immobilien kaufen muss. Man kann ja auch in Aktien investieren oder Automatenkiosk aufstellen oder so. Man kann ja irgendwie versuchen, aus irgendwas was zu machen. Und dass man da irgendwann mit diesen Glaubenssätzen aufräumt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich keinem erzählt, wie teuer dieses Coaching war. Ich habe immer gesagt, ich investiere das erste Mal in meinem Leben Geld in mich und in mein Wissen. Und irgendwann haben meine Eltern dann halt spitz gekriegt, dass ich Immobilien mache. Und mein Vater hat sich gesagt, nenn nicht Männlein. Männlein, komm mal her, ich muss mal mit dir reden, wenn Mama nicht dabei ist. Ja, okay. Was machst du denn da mit den Immobilien immer? Wir machen uns ein bisschen Sorgen da, ne? Was du da alles so vorhast.
Und bist du in einer Sekte drin auf einmal?
Genau. Hab ich meinen Laptop aufgeklappt und habe gesagt, Papa, guck mal hier und boah und hier und die. Und dachte, ich sehe, du hast dich damit beschäftigt. Ich stehe voll und ganz hinter dir. Und das geil. War auch so geil. Ich bin letzte Woche noch mit meinem Papa nach Bochum gefahren und habe eine Tür gerichtet, da weil ich da gar keinen Handwerker hinschicken kann. Mhm. Mein Papa hat sich alle Häuser, Bestandshäuser mit mir angeguckt. Von den Zahlen drumherum, kann ich denen erzählen, das interessiert ihn gar nicht. Der geht da durch, guckt sich die Substanz an und sagt, da ist ein ordentliches Haus gekauft. Und mittlerweile steht meine Mama da, vielleicht kannst du Papa, wenn er in Rente geht, ja mal irgendwie als Hausmeister einstellen oder so. Also dass die Familie schön. So komplett dahinter steht, innerhalb von diesen, ich würde es jetzt mal sagen, 2 Jahre, 11 Monate hört sich immer cooler an, aber ich hatte ja das erste Jahr so als Lernphase, als Lernkurve. Das ist schon geil, dass jetzt alle, dass ich als Experte, nenne es eine Inselbegabung, weil ich kann ja nur dieses eine. Nur ist gut, ja. Aber dass ich da mittlerweile als Experte wahrgenommen werde. Mhm. Mein Banker hat mich angerufen und gesagt, Leo, guck mal über meine Immobilien. Wir das haben hier vor, ein Sondervermietungsmodell zu machen oder so, dass du so abgeholt wirst, dass ich denke ja immer noch von mir selber, ich bin der Leo von vor anderthalb Jahren und ich habe ich habe ein bisschen mehr Immobilienwissen, ich habe ein bisschen viel mehr, weniger Angst. Sonst hätte ich den Deal nämlich für 75.000 auch gekauft jetzt im Nachhinein am Anfang.
Das gehört zur Lernkurve dazu. Ne?
Ja.
Also das war mit Sicherheit trotzdem wertvoll, dass du ihn nicht gemacht hast, weil du daraus wieder gelernt hast. Ne? Also
sicher.
Jeden Deal, den ich nicht mache, ist ja trotzdem Learning am Ende des Tages. Ne?
Genau. Den hätte ich weiterschieben können. Das wäre es noch gewesen, aber.
Ach, ich könnte Storys jetzt erzählen aus den anderen Podcast-Folgen, wo ich mich schon drüber geärgert habe, was ich alles nicht gemacht habe.
Ja.
Am Ende des Tages ist es ein Learning.
Auf jeden Fall.
Ich würde dich gerne nochmal zu einem Punkt befragen, weil da sind wir gerade auch so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Und mir ist bewusst, dass du da vielleicht auch nochmal so ein schönes Goldnugget raushauen kannst. Du bist Familienpapa, du hast eine Frau, du hast 2 Kinder, du hast einen Hauptjob. Mhm. Und du drehst ein ganz schön großes Immobilienrad.
Mhm.
Wie bist du in diesem Zeitmanagement, wie hast du dich da organisiert? Hast du da ein paar Hacks irgendwie, die du raushauen kannst, wie du das für dich so hinbekommst?
Boah, ich muss da nochmal richtig Props an meine Frau. Die hält mir sehr stark den Rücken frei.
Mhm.
Die ist jetzt bei sich auf der Arbeit auch nicht mehr nach der Eltern. Also wir hatten am Anfang das Glück, dass sie noch in Elternzeit war. Dann ist sie wieder arbeiten gegangen, hat die Stunden extra reduziert. Ich halte mir die Sonntage frei, um ganz gezielt sonntags mit den Kindern was zu machen. Wir haben eine Putzfrau eingestellt, damit die Zeit, die wir zu Hause haben, oder eine Putzfee, müssen wir eigentlich rausklatschen, eine Putzhilfe, eine Putzfee.
Es war nicht negativ gemeint.
Ja. Deswegen, sie nimmt mir uns so viel Arbeit ab, ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür. Sie räumt das Kinderzimmer auf, wir können das Geschirr stehen lassen. Das einmal die Woche kommt auch meine Frau von der Arbeit und alles ist sauber. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Boah, so richtige Hacks habe ich gar nicht. Mein Kalender ist einfach voll.
Aber hast du für dich fixe Tage als Beispiel? Also hast du so eine Art Struktur für dich, dass du sagst, weiß ich nicht, Mittwochs ist mein Immobilientag? Oder also hast du da für dich eine Sortierung reingebracht? Oder machst du wirklich so, wie es gerade reinkommt, sozusagen arbeitest du die Themen ab?
Ich mache 7 Tage die Woche Immobilien und das aus voller Leidenschaft und mit ganzem Herzblut. Das ist kein Arbeiten für mich. Das ist kein Arbeiten für mich. Das macht einfach Bock. Ich sitze gerne mit meinen Mietern da und bespreche irgendwelche Sachen durch.
Stimmt, du machst die Mietergespräche ja auch noch selber.
Ich mache die Mietergespräche alle selber, ja.
Auch noch zusätzlich bei den ganzen.
Ich werde jetzt irgendwann den Verkauf nicht mehr selber machen. Da lasse ich dann die Profis dran, aber ich mache alles drumherum selber. Ich hab auf jedem Objekt, das ist vielleicht noch ein Goldnugget, ich habe eine Monteurswohnung, da ist ein Verwalter drauf. Der verwaltet mir das, der übernimmt die ganze Kommunikation bei Booking, bei Airbnb, bei Monteurszimmer gesucht und so. Der macht das komplett fertig. Nimmt 20% vom Umsatz, bin ich fein mit. Wir haben auf jedem Objekt eine Hausverwaltung drauf, also ich muss keine Nebenkostenabrechnungen machen. Ich müsste mich nicht um die Renovierungen kümmern. Ich bin der Meinung, dass meine Handwerker sind halt teilweise meine Freunde, die sind einfach besser und günstiger und schneller, wie die von der Hausverwaltung, dass ich die noch darauf ansetze. Aber ich müsste mich um den Bestand nicht kümmern. Ich mache es halt einfach wieder, weil ich dafür brenne.
Ja, wichtiger Punkt, weil das also bringt dir ja sehr, sehr viel Zeit rein. Ne? Wenn du eine Hausverwaltung mit drauf hast, die sich um den ganzen kaufmännischen Part im Hintergrund kümmert.
Richtig.
Ne? Also ich verstehe das schon richtig. Die relevanten Punkte, wie zum Beispiel ein Mietergespräch zu führen oder sowas, das sind Dinge, die du selber machst. Ich schätze mal, Neuvermietung wirst du auch selber machen.
Ja.
Also genau die Dinge, wo es als Investor darauf ankommt.
Wenn ich da einhaken habe, meine Mieter machen die Neuvermietung.
Deine Mieter machen
die Neuvermietung? Meine Mieter machen die Neuvermietung. Meine Mieter haben ganz oft Arbeitskollegen, nette Kumpels, die irgendwie in den Regionen auch Wohnungen suchen. Und die meisten von mir kriegen die letzte Kaltmiete erlassen oder irgendeinen Nugget von mir, dass die sich um die Neuvermietung kümmern. Und ich habe bis jetzt immer, also ich habe jetzt auch erst 3 oder 4 Neuvermietungen gehabt. Ich glaube 4, zwei alleine in Bottrop jetzt. Dass die super Leute gebracht haben. Die
wohnen selber im Haus, die wollen natürlich keine Idioten da haben, ne?
Genau. Dass die, oder auch wenn der Mieter ausgezogen ist, die Wohnung an einen Arbeitskollegen oder an den Bruder weitergegeben hat oder so. Und dann lasse ich die einen Mieterbogen ausfüllen, eine Schufa-Auskunft besorgen. Ich gucke mir jetzt einmal alles an, dass das sauber ist, und dann kriegen die
Also die tragen dir den Mietinteressenten ran, du prüfst trotzdem noch kritisch, ob der auch reinpasst,
ja.
Und dann sagst du, alles klar, los geht's.
Lass auch die Hausverwaltung nochmal da drüber gucken und sag so, das wäre jetzt der potenzielle neue Mieter, wollt ihr euch mit dem auseinandersetzen oder passt euch das Dokument, was ich euch jetzt hier zur Verfügung stelle, und dann, das ist eigentlich relativ smart, dass ich da jetzt keine großen Besichtigungsrunden machen muss.
Dann aber nochmal trotzdem die Frage, wie viel Zeit, also wir haben festgestellt, der lukrativste Part, wo deine Zeit am besten investiert ist, ist das Thema Akquise.
Ja, und die mache ich nicht mehr.
Die machst du jetzt nicht mehr?
Nein, die mache ich jetzt über Netzwerkpartner. Also die letzten drei Deals mit dem Deal von euch, die letzten 4 Deals sind übers Netzwerk reingekommen. Und ich habe meine Makler, mit denen ich mich gut verstehe, die mittlerweile teilweise Freunde geworden sind, oder wir ein freundschaftliches Verhältnis haben, die tragen mir Deals ran, die ich prüfe, und mittlerweile halt 3, 4, 5 Leute, die Mehrfamilienhäuser suchen für den Bestand, aber wenn sie ein cooles Aufteilerprojekt finden, dann auch damit zu mir kommen, weil ich denen halt wieder sehr viel helfe zwischendurch.
Also du warst früher derjenige, der die Deals weitergegeben hat, und heute, jetzt bist du auf dem Level angekommen, dass du derjenige bist, der Geld dafür gibt, quasi, wenn man dir einen guten Deal ranträgt oder...
Oder den Deal gemeinsam mit denen umsetzt und realisiert und sie dadurch wieder auf mein Netzwerk zugreifen können. Das heißt, sehr, sehr viele Leute kennenlernen, Handwerker, Hausverwaltungen, Makler, Strukturvertriebe und genau, das ist ja das, was ich im Prinzip anbiete. Komm mit einem coolen Deal zu mir, wir wickeln den gemeinsam ab. Du hast danach sehr viel mehr Expertise, ein geiles Netzwerk, du musst dich nicht um die Finanzierung kümmern. Wir haben die liebe Franzi bei uns, die macht die Buchhaltung. Auch das müssen wir nicht machen. Ne? Mhm. Genau.
Also Leo, ich muss zusammenfassend auf jeden Fall nochmal sagen, du bist einer der Menschen, also du hast eine brutale Ausstrahlung, wenn ich dich irgendwo gesehen habe. Man merkt, wenn du im Raum bist, du hast dir innerhalb kürzester Zeit ein heftiges Immobilienwissen angeeignet und lebst das. Also es gibt ja auch Leute, die sich ganz viel anhören, es aber nicht umsetzen. Und du bist eher derjenige, also so nehme ich das auf jeden Fall wahr, der auch voll in die Umsetzung reingeht. Und in meinen Augen bist du der lebende Beweis dafür, dass man egal welche Ausrede man geben möchte, nein, wenn man Bock darauf hat, dann kriegt man das alles irgendwie unter einem Hut und das Ganze lukrativ umgesetzt, dass du deine Familie davon ernähren kannst. Ne?
Ja, danke, geil, danke für die Blumen.
Das ist auch kein Rumgeschleim oder so, das meine ich wirklich ernst, ne? Sonst würde ich das nicht sagen.
Ich habe am Anfang dir Props gegeben, wo ich noch nicht wusste, was du für ein geiler Typ bist. Ja, also ich dachte, du bist ein ganz normaler Leo, der einen Vortrag auf dem Stammtisch halten darf, und hab dir danach geschrieben, wie geil ich das fand. Also ich glaube schon, dass ich das einschätzen kann, wie du das meinst. Freue mich natürlich umso mehr. Vielen Dank.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Podcast-Folge nicht die letzte mit dir war, weil wo ich richtig Bock drauf hätte, wäre, wenn das Aufteilergeschäft, also ich weiß, was da ja gerade kommt im Hintergrund, wenn das Ding abgewickelt ist, dann würde ich super gerne nochmal mit dir eine Folge aufnehmen, um den Zuhörern quasi die Entwicklung auch einmal zu zeigen, weil ich weiß, dass das ein richtig, richtig fetter Deal ist. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das hinkriegt. Also so von den Eckdaten her, was ich da mitbekommen habe, geiler Deal. Also
ich bin mir auch sicher.
Wäre man schön blöd, wenn man den nicht machen würde. Ne?
Ja.
Und also ich würde mich tierisch freuen, wenn du nochmal bereit wärst, danach wiederzukommen, und wir gerne nochmal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen können, wenn das Ganze gelaufen ist. Und vor allen Dingen, wenn du da auch nochmal so ein paar Punkte dann raushebst, was ist schiefgelaufen? Mhm. Weil das sind immer die Dinge, aus denen man am meisten irgendwie lernen kann. Und wie hast du die Sachen gelöst quasi? Ne?
Auf jeden Fall. Nein, sehr, sehr gerne. Vielleicht können wir da eine Videoreihe rausschneiden oder irgendwie so und die Leute mal mitnehmen ins Projekt.
Ich weiß wie
eingespannt ihr seid oder so, wenn das läuft. Können wir es auf jeden Fall machen. Das eventuell noch, was schieflaufen kann aus meinem Bestand jetzt. Man lackiert keine Holzfenster. Ja. Ich hab das gekauft. Die Wohnung, eine Dachgeschosswohnung war frisch renoviert. Dachfenster waren aus Holz. Der Voreigentümer hat die noch schön weiß streichen lassen. Das kann irgendwie alles nicht mehr atmen. Mhm. Jetzt sind Dachfenster kaputt im Wert von, ich glaube, 8.500 Euro. Ah. Das ist auf jeden Fall noch so ein Learning. Das kann ich hier noch sagen. Absprachen vorm Kauf mit Mieter. Funktionieren nicht immer. Also ich hatte einen Mieter, der hat mir zugesagt, ich will hauptsächlich hier drinnen wohnen bleiben und ich könnte damit die Füße zuerst hier raustragen und super cooler Typ, also super lieb, sehr alt. Jetzt übernimmt aber die Kommunikation seine Tochter und die ist, die hält sich nicht an die Absprache, die man vorher getroffen hat. Solche Learnings kann ich noch? Nee. Ich glaube,
die Folge, wenn wir das zusammenfassen, hatte eine ganze Menge interessante Punkte mit dabei. Der aufmerksame Zuhörer wird hier mit Sicherheit einiges rausziehen können. Angenommen, die Leute wollen dir folgen. Ich würde deine Kontaktdaten unter die Podcast-Folge sehr packen. Wie heißt du bei Instagram?
Leo_Katziela.
Katziela. Also Katziela. Ist jetzt für die Tonspur vielleicht ein bisschen schwieriger. Leo kriegt man hin.
Leo kriegt man hin. Verlinkt mich.
Ansonsten. Wir verlinken dich auf jeden Fall, packen das mit unter die Podcast-Folge. Und ich würde auch nochmal sagen, wenn jemand einen spannenden Deal hat, den er alleine sich nicht zutraut, bist du auf jeden Fall offen für Gespräche.
Auf jeden Fall. Ja. Geil. Gerne vorbereitete Deals bringen. Ja. Ich mache gerne Deals auf Augenhöhe und kein Coaching. Vielleicht noch gut zu wissen, dass ich da Anfragen kriege.
Und ich kann dir keinen Immo-Scout-Link schicken und sagen, ey, sollen wir das machen?
Kannst du schon machen, aber du wirst wahrscheinlich zeitmanagementtechnisch sehr lange auf eine Antwort warten.
Okay, geil. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann würde ich sagen,
vielen Dank für die Einladung.
Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge R&G Zeit für Neues, Immobilien und Investment.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.